Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, ob es nicht tatsächlich möglich ist, den Markt zu schlagen? Und ich meine, eure Stimmen jetzt schon hören zu können, Mensch, Jens, das ist gar nicht möglich. Doch eine Frau schickt sich an, eine Portfolio-Managerin, den Markt zu schlagen und das bereits seit 20 Jahren tatsächlich in der Rückrechnung. Es ist Manuela von Dietfurt, Senior Portfolio Managerin bei Invesco Quantitative Strategies. Sie managt folgende ETF. Ich muss es einmal nachschauen, weil es ist wirklich ein sehr, sehr langer Name. Es ist der Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multifactor ETF. Dieser ETF, merkt euch diesen langen Namen, er ist offenbar in der Lage, den breiten Markt zu schlagen. Wie das möglich ist, das möchte ich jetzt von der Portfolio-Managerin von Manuela von Dietfurt selbst wissen in unserem Talk-Format. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ja, hallo liebe Extra-ETF-Community. Ich habe eine neue Gästin da. Es ist Manuela von Dietfurt, Senior Portfolio Managerin bei Invesco Quantitative Strategies. Schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute dem Thema aktiven Management in einer passiven Welt sozusagen widmen, wollen uns dann natürlich auch dein Portfolio, das du verantwortest, dann einmal widmen. Und ja, ich würde jetzt gerne einmal mit der Frage starten. Es ist ein aktiver ETF. Kannst du was damit anfangen, wenn die Community sagt, ja, damit ist der Gedanke des passiven Investierens eigentlich mit ETFs verraten?
Ich würde das jetzt nicht so weit dann auch sagen. Ich meine, ETFs sind ja per Definition nicht notwendigerweise nur passive Anlagen, sondern können im Prinzip ja alles machen. Und deswegen können sie auch durchaus aktiv sein. Sie können auch eine bestimmte Region bedienen. Sie können ein Thema bedienen. Und wir haben, wie gesagt, für uns entschieden, hier einen aktiven ETF an den Markt zu bringen, der global investiert und auch noch nachhaltige Kriterien berücksichtigt und deswegen auch die aktive Verwaltung dieses ETF.
Jetzt ist es so, 80% der Fondsmanagerinnen und Fondsmanager schafft es ja gar nicht, mit aktiven Strategien den Markt zu schlagen. Du schaffst es auch schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit 20 Jahren etwa. Wir gehen gleich noch darauf ein. Was machst du anders?
Also wir wenden bei Invesco Quantitative Strategies, also das Investmentteam, für das ich arbeite, einen systematischen Investmentansatz an, der emotionale und subjektive Entscheidungsfindung komplett außen vor lässt. Wir verlassen uns also auf Daten, die am Markt erhältlich sind, und wir wenden einen Multifaktoransatz an. Wir investieren also in Aktien, die über bestimmte Merkmale oder Faktoren verfügen, die mit einer höheren Rendite einhergehen. Und das macht es wahrscheinlich dann auch aus.
Okay. Wir gehen gleich noch drauf ein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe so viele Fragen an dich.
Ja.
Und was mich interessiert, ist auch, dass ja immer gesagt wird, aktives Management leistet ja vor allen Dingen dann Mehrwert, wenn man in eine volatile Marktphase dann kommt. Wie beurteilst du das jetzt gerade? Jetzt müsste dann ja eigentlich deine Stunde halt schlagen. Ne? Wir haben jetzt, da wir das Video aufnehmen, ist gerade DeepSeek gelauncht worden. Es gab ein großes Beben im Markt.
Das ist richtig. Ja,
ist das jetzt deine Zeit und die Zeit deines Portfolios?
Also das ist natürlich vorteilhaft, wenn man dann aktives Management betreibt. Durchaus ist aber auch aktives Management sinnvoll, wenn die Zeiten etwas ruhiger sind, weil man dann immer wieder unvorhergesehene Ereignisse sehen kann. Das haben wir jetzt gerade auch mit DeepSeek erlebt, dass dort natürlich out of the sudden, also völlig unerwartet, dann irgendwie eine Marktverwerfung entsteht. Und da kann aktives Management helfen, so eine Krise zu überwinden, auch wenn sie nur kurzfristiger Natur sind. Ich meine, wir sind jetzt trotzdem innerhalb des ETFs auch in Nvidia investiert. Aber gut, wir warten jetzt mal ab, wie sich die Entwicklung dann weiter vollzieht. Aber es war eigentlich damit zu rechnen, dass irgendwann mal in diesem Bereich was passieren muss. Und es war ganz klar, dass dann irgendein Konkurrenzprodukt mal auf den Markt geworfen wird. Der Zeitpunkt war wahrscheinlich etwas überraschend und auch die Effektivität und auch die Simplizität, die diese DeepSeek-Geschichte dann mit sich geworfen hat. Aber wie auch immer, das sind Sachen, die man mit aktivem Management gut abfangen kann.
Sehr interessant. Da muss ich jetzt dann natürlich einmal einhaken, weil ich habe mir jetzt natürlich im Vorfeld unseres Gesprächs dann einmal eure inoffizielle Benchmark, der MSCI World, den habe ich mir angeschaut und natürlich das Portfolio. Und tatsächlich ist es so, dass im MSCI World der Maximum Drawdown geringer ausfällt als in dem Quantitative Strategies ESG Multifaktor. Ich hoffe, ich habe es jetzt alles richtig auf der Wortmutung. Warum ist dann trotz aktiven Managements dann der Verlust dann größer?
Also aktives Management bedeutet jetzt nicht, dass ich die Kristallkugel auf dem Tisch habe und immer gute Rendite erwirtschafte und besser sein kann als der MSCI Weltindex. Es gibt durchaus Phasen, wo aktives Management dann auch das Nachsehen hat. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass wir durchaus auch mal ein bisschen schlechter dastehen als der MSCI Weltindex. Es kommt auch immer so ein bisschen auf den Betrachtungszeitraum an, den du dir betrachtest. Mhm. Es gibt ja diese üblichen 1-, 3-, 5 Jahreszeiträume,
ja, genau.
Da sehen wir wirklich gut aus. Dann gibt es Jahreskalender-Performance, da könnte man durchaus auch mal dann im Hintertreffen sein im Vergleich zum MSCI-Welt. Das macht das aktive Management eben aus, dass du nicht genau die Indexrendite erwirtschaftest, sondern eben durch die aktiven Einzeltitelentscheidungen auch mal ein bisschen schlechter dastehen kannst.
Mhm. Ich muss noch mal ein bisschen drauf rumreiten, aber... Ja. Zum Beispiel, schlechter habt ihr euch gestellt oder schlechter lief es zu Corona-Zeiten. Das kann man ganz gut sehen. Wir blenden den Chart auch einmal ein. Gegenüber dem MSCI World Anfang Corona-Zeit, also Anfang 2020 und dann so etwa bis 2023. Müsste doch eigentlich auch deine Zeit gewesen sein, dann aktiv dagegen zu arbeiten und dann sozusagen den breiten Markt outzuperformen. Ja.
Bisschen schwierig durchaus, die Corona-Zeit. Also wir haben ja erstmal diesen wahnsinnigen Schock erlebt und die Märkte sind ja im Gleichklang nach unten gerauscht. So natürlich auch unser ETF, ist ganz logisch. Mhm. So eine Marktentwicklung kann ja nicht massiv dann übertreffen. Aber nichtsdestotrotz gab es da auch so ein bisschen Phasen, wo unser Modell nicht ganz so gut funktioniert hat. Mhm. Also wir möchten ja mit unseren Faktoren, die wir proprietär entwickelt haben, bestimmte Marktzyklen abgreifen. Das ist Bewertung, Momentum und Qualität. Mhm. Und gerade in dem Bereich haben wir gesehen, dass gerade der Faktor Bewertung ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Mhm. Und deswegen sind wir so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und das hat im Prinzip dann auch dazu beigetragen, dass wir da in dem Zeitablauf ein bisschen dem Markt hinterhergehinkt sind. Im Umkehrschluss bewegt sich dieser Faktor jetzt absolut im positiven Bereich und hat Mehrwert geliefert. Also du siehst, dass es immer so ein bisschen auf die Marktphase drauf ankommt, wie eigentlich dann sich auch das Produkt entwickelt. Und diese Faktoren, die wir ja benutzen, um dann die Attraktivitäten von Einzeltiteln zu messen, die haben natürlich auch dann ihre Berechtigung in unterschiedlichen Marktphasen und sind fast nicht miteinander korreliert. Es gibt so ein paar Überschneidungsmengen bei Bewertung und bei Qualität. Aber nichtsdestotrotz möchten die ja einen Mehrwert liefern, die Faktoren in unterschiedlichsten Marktphasen. Und langfristig tun sie das dann auch.
Das tun sie auf jeden Fall. Ich habe die Rückrechnung da. Ich müsste es jetzt noch einmal nachschauen. Und zwar auf Sicht von 20 Jahren habt ihr den MSCI World um 0,88% pro Jahr im Durchschnitt outperformed. Mhm. Also da kann man sagen, wow, das ist wirklich richtig gut. Klar, es ist eine Rückrechnung, aber das sei doch an dieser Stelle dann auch einmal erwähnt natürlich. Wie ist das denn mit dem aktiven Management selbst? Jetzt wissen wir natürlich als ETF-Community, das ist eigentlich passives Investieren. Dann gibt es Portfolio-ETFs oder Multi-Asset-ETFs, wo dann vielleicht nur quartalsweise angepasst wird. Mhm. Sitzt ihr da jetzt dann jeden Tag vom Bloomberg-Terminal, guckt und verschiebt dann Positionen oder
Nein,
was passiert
da? Nein, das machen wir nicht. Also das würde auch wirklich viel zu viel Transaktionskosten verursachen. Wir optimieren das Portfolio einmal im Monat und da auch eigentlich ein relativ geringer Turnover, so 5-7% pro Seite, so dass wir eine Umschlagshäufigkeit auf Jahr betrachtet dann zwischen 100-120% haben, beide Sachen, also beide Seiten inkludiert. Mhm. Und das reicht völlig aus, um das Rendite-Risikoprofil des ETF-Portfolios aufrechtzuerhalten. Mhm. Also wir sitzen nicht vor dem Rechner und gucken jeden Tag rein, oh, wir müssen jetzt eine Position anpassen. Das machen wir nicht. Deswegen auch dieser systematische Ansatz. Ja. Weil wir werten die Daten aus und die liefern uns natürlich dann auch das Signal, ob wir Mehrwert schaffen oder ob dann irgendwas im Argen ist. Und da reicht, wie gesagt, das hat die Historie gezeigt, eine monatliche Optimierung des Portfolios aus.
Also wenn sowas passiert wie jetzt wie DeepSeek, ne, das sich jetzt gerade anbietet, das mal zu betrachten.
Ja.
Es gibt das Ereignis und dann ist nicht sofort Alarm im Handelsraum. Und
Nein, also das nicht. Okay. Und ich habe auch schon, ich habe ja relativ lange Erfahrung beobachtet, dass gerade Aktien, die dann so einen massiven Kursverlust dann hinnehmen mussten, sich dann im Zeitablauf nach diesem Ereignis eine Gegenbewegung gibt. Und da rate ich auch immer dazu, Ruhe zu bewahren. Und das machen wir allerdings systematisch getrieben, nicht aus meiner Emotion heraus sowieso, und betrachten wirklich nur auf monatlicher Basis dann, welche Optimierung da vorgenommen werden muss.
Mhm. Guter Hinweis. Also die größte Position oder größte Einzelposition ist ja Nvidia und ihr seid auch noch drin.
Wir sind noch drin, genau. Und wir betrachten das natürlich. Und ganz ehrlich, jetzt ist natürlich ein Konkurrent auf den Markt gekommen durch DeepSeek. Mhm. Man muss erst mal gucken, wie auch die Faktoren, die ja auch Nvidia dann auszeichnen, sich entwickeln. Also da ist es immer gut, wenn man ein bisschen abwartet und schaut, was die Ergebnisse aus diesen Faktoren dann liefern und dann entsprechend eine Anlageentscheidung zu treffen.
Mhm. Klumpenrisiko ist natürlich immer ja, ein großer Punkt oder ein großer Kritikpunkt bei einzelnen Portfolios und ETFs. Es ist natürlich auch so, dass beim MSCI World, wir haben drei Viertel Nordamerika-USA-Anteil. Bei dir ist es im Portfolio ja auch nicht viel anders, was jetzt den US-Anteil angeht. Und auch, wir haben es jetzt schon angesprochen, Nvidia nimmt ja 4% ein und es sind nur knapp 200 Titel, ne, bei
genau, dir im ETF. Ist richtig.
Ist natürlich sehr, sehr wenig. Wie schaffst du es, das alles auszubalancieren?
Also es ist so, dass wir durch unseren Multifaktor-Ansatz für jede einzelne Aktie im Anlageuniversum, was natürlich dann der MSCI-Welt auch in diesem Fall darstellt, eine Attraktivitätskennziffern ermitteln. Und auf dieser Basis allokieren wir dann die Einzeltitel im Portfolio. Und wir möchten natürlich ein perfektes Rendite-Risikoprofil erreichen innerhalb des Portfolios. Und wir orientieren uns bei der Optimierung natürlich an dem MSCI-Welt. Und bewegen uns da innerhalb bestimmter Bandbreiten. Und ich lasse eine gewisse Abweichung zu. Das ist auf Einzeltitelebene der Fall und implizit daraus ergebend dann auch für die Sektorallokation und auch die Länderallokation. Und deswegen ist ganz natürlicherweise auch ein großer Teil oder der größte Teil bei uns dann in den USA angesiedelt innerhalb des Portfolios und dann Asien und Europa entsprechend auch so ein bisschen dem MSCI-Weltindex. Aber das ist aber wirklich nur begründet auf der Attraktivität von Einzeltiteln. Aber dadurch, dass wir uns doch ein bisschen an dem MSCI-Welt orientieren, wird es nicht zustande kommen, dass wir zum Beispiel nur 40% USA hätten und dann 30% Europa. Das wird nicht der Fall sein.
Okay. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch mit dem MSCI World vergleicht? Ihr habt ja auch einen ESG-Filter da drauf.
Ja, genau.
Man könnte ja auch den MSCI World ESG nehmen.
Ja, gut, der MSCI World ESG Index, der zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht so viele Titel beinhaltet wie der MSCI Welt Index. Ich habe da also die Möglichkeit, aus 1400 Aktien zu schöpfen beim MSCI Welt Index. Bei den ESG Indizes manchmal nur aus 500 oder 400 Titeln, je nach Strenge dieser Nachhaltigkeitsindizes. Und wir möchten einfach alle Opportunitäten auch innerhalb eines Index betrachten, analysieren und dann entsprechend allokieren.
Okay.
Und das ist richtig, wir haben knapp 200 Titel, momentan sind es so circa 180. Und das ist im Prinzip dann auch ausreichend, um ein breit diversifiziertes Portfolio zu bauen.
Du hast schon von der Attraktivitätskennziffer gesprochen. Finde ich ja einen lustigen Terminus auf jeden Fall oder einen interessanten.
Ja.
Welche Bewertungskennziffern fließen denn da genau ein? Du hast schon diesen Faktoransatz angesprochen.
Ja.
Ja, was fließt dort ein?
Also wir haben einmal Momentum. Da betrachten wir bei einer Aktie, wie sie sich entwickelt hat vom Trend her, war er positiv. Und wir sind der Meinung, wenn Aktien mit einem positiven Trend in der Vergangenheit haben, auch zukünftig einen positiven Trend. Das sind dann immer Aktien, die wir gerne auch im Portfolio allokieren. Dann haben wir Qualität. Qualität, da betrachten wir zum Beispiel die Bilanzstärke eines Unternehmens. Wie hoch ist die Fremdfinanzierungsquote? Wie hoch ist die Verschuldungsquote? Und wir bevorzugen innerhalb eines Aufsatzes dann natürlich auch bilanzstarke Unternehmen, weil die einfach robuster sind als Unternehmen, die mit schwacher Bilanz oder mit hoher Eigenquote an Verschuldung dann daherkommen. Und dann haben wir natürlich noch den Bewertungsfaktor, der ganz klassische Dinge abbildet, wie zum Beispiel Dividendenrendite, Cashflow-Rendite etc. Also wir gucken an, ist die Aktie im Vergleich zum Markt günstiger bewertet oder ist sie inzwischen sehr teuer geworden? Und da entsprechend werden wir auch die Allokation vornehmen.
Warum fehlt jetzt bei den Faktoren Small Cap oder die Small Cap-Prämie sozusagen?
Ja, also du sprichst wahrscheinlich auf Size an.
Ja,
das ist dann
Size.
Der Size-Faktor.
Genau.
Also innerhalb eines Multifaktor-Ansatzes muss nicht unbedingt jetzt der Size-Faktor auch inkludiert werden. Weil der muss auch für uns natürlich einen Mehrwert bringen. Und wir haben eigentlich erkannt, dass der nicht notwendigerweise einen Mehrwert liefert, weil er auch durchaus mit anderen Faktoren bei uns schon abgedeckt ist, und zwar durch Bewertung und Momentum. Und in unserem ETF-Portfolio haben wir nicht nur großkapitalisierte Unternehmen gewichtet, sondern auch sehr viele mittelgroße Unternehmen, weil die auch sehr attraktiv erscheinen auf Basis unserer Faktoren. Und deswegen haben wir da schon indirekt den Size-Faktor ein bisschen in unserem Multifaktor-Ansatz, sodass wir nicht nochmal explizit aufnehmen müssten. Und wir möchten auch jetzt nicht in zu kleinen Werten investiert sein, weil wir möchten natürlich auch handelbare Werte haben. Wir möchten innerhalb von einem Tag beispielsweise auch eine große Position in einem Wertpapier veräußern können. Und das ist das Schlimmste für mich als Portfolio-Managerin, wenn ich über eine Woche bräuchte, um eine Aktie zu verkaufen, wenn ich sie nicht mehr gut finde.
Ja, macht total Sinn, auf jeden Fall. Du hast Bewertung angesprochen als Faktor. Kennen wir als Value, ne?
Also, ja, genau, ja, das ist Value, ja, genau.
Kommt es bei Quality und bei Value nicht auch zu großen Überschneidungen, wenn man die beiden Faktoren kombiniert? Offenbar nein, aber
es gibt schon Überschneidungen. Also das sind genau die beiden Faktoren, von denen man eigentlich sagen kann, dass sie eine gewisse Korrelation aufzeigen, aber trotzdem bewähren sie sich in unterschiedlichen Marktphasen. Mhm. Quality zum Beispiel oder Qualität ist besonders dann gut, wenn die Märkte schon ganz gut gelaufen sind und jetzt so ein bisschen am Auslaufen sind und in dem Zyklus etwas runtergehen. Da haben sich Qualitätsaktien bewährt, weil eben da Unternehmen in solider Bilanz und mit einer guten Qualität eigentlich solche Phasen immer gut durchleben können, mhm. wenn es dann wieder etwas schwieriger wird am Markt. Und bei Bewertungen, gut, da muss man schauen, ob dann Aktien teurer sind oder billiger als der Gesamtmarkt. Die können eigentlich in jedem Zyklus funktionieren. Deswegen, also jeder Faktor hat seine Berechtigung innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts im Marktzyklus und das ist für uns ganz wichtig. Wenn diese Faktoren eine zu hohe Korrelation untereinander hätten, sind sie sinnlos für uns, weil wir müssen wirklich sehr unterschiedlich dann auch unterwegs sein.
Ich möchte jetzt gerne noch so auf den Quant-Ansatz zu sprechen kommen, also auf diese KI-getriebene, datengetriebene Komponente. Welche Aufgaben übernimmt denn der Computerkollege da?
Also es ist so, dass man eigentlich mit dem Quant-Ansatz eine wirklich systematische Datenanalyse vornehmen kann. Mhm. Und wir bedienen uns ja bei unseren Indikatoren, die den Faktoren unterliegen, den ganzen Daten, die am Markt erhältlich sind. Mhm. Das ist dann Trend, Momentum, das sind dann die ganzen Bewertungsindikatoren, die du ja auch eben genannt hast und die man auch so kennt. Und die möchte ich natürlich systematisch ausgewertet wissen. Und wenn ich jetzt als Mensch das alleine machen würde, würde mir einfach zu viel verloren gehen an Informationen. Mhm. Und wir sind in der Lage, mit Computern wirklich eine hervorragende Datenanalyse zu machen. Die ist dann auch die Basis der Ergebnisse unserer Faktoranalyse. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass da irgendwie so der menschliche Fehler oder der Human Error quasi ausgeschlossen wird. Und das ermöglicht eben dieser systematische Ansatz, den ein Quantansatz mit sich bringt.
Mhm. Welche Signale werden da generiert oder wie kann ich mir das dann vorstellen? Dann poppt auf einmal was auf und dann muss Value untergewichtet werden beispielsweise und Momentum übergewichtet werden oder welche Signale kommen daraus?
Also das machen wir nicht. Also wir machen kein Faktor-Timing, weil das sehr, sehr schwer ist. Also wir betrachten Risiko gewichtet, was der Beitrag dieser einzelnen Faktoren ist. Und die werden dann risikogleichgewichtet in ein Gesamtsignal dann reingepackt. Und es ist so, dass wir an diesen ganzen Gewichtungen, die sich aus der Risikogleichgewichtung ergeben, gar nicht lange rütteln. Sondern wir machen kein Faktor-Timing. Die bleiben eigentlich relativ stetig über die ganze Zeit und sind nahezu unverändert. Und das hat sich langfristig auch dann bewährt, wenn man dann man reagiert ja. Also ich sehe dann, dass irgendein Indikator nicht funktioniert und würde zum Beispiel Bewertung untergewichten innerhalb des Modells. Ja, dann ist es im Prinzip schlimm, wenn dann auf einmal Bewertung super gut läuft und wir haben es dann gerade untergewichtet als Reaktion aus der Vergangenheit. Das wollen wir gar nicht. Das möchten wir vermeiden. Insofern sind dann diese drei Faktoren risikogleichgewichtet innerhalb einer Kennziffer dann ermittelt und das ist dann unsere Datengrundlage für die Allokationsentscheidung im Fonds.
Die dann ja bei dir liegt, ne? Als letztendliche Entscheidungsinstanz. Also wir können uns das jetzt nicht so vorstellen. KI-getriebener Ansatz, der dann selbst anliegt.
Nicht. Ne? Also natürlich, auch die Portfolio-Optimierung wird natürlich auch maschinell und mathematisch begleitet. Aber das Endergebnis, das betrachte ich natürlich als Portfolio-Manager. Das machen wir alle innerhalb des Teams. Und schauen, sind die Daten, die da eingeflossen sind, plausibel? Passen sie zum Markt? Sind da irgendwelche Ereignisse, die zum Beispiel unvorhergesehen sind? Wie zum Beispiel jetzt auch eine Gewinnwarnung bei einem Unternehmen. Wenn das der Fall ist, an dem Tag, an dem ich das Portfolio optimiere, schließe ich diesen Titel aus, weil dann die Daten eigentlich nicht dazu passen, wie jetzt gerade das bei dem Unternehmen passt, weil es eine Gewinnwarnung gibt. Mhm. Und dann lasse ich den gesamten Prozess der Portfoliooptimierung nochmal laufen, ohne diesen Titel. Mhm. Also da sind wir auch ganz, ganz streng und schließen das dann aus, weil einfach das Ergebnis dann auch verfälscht wäre, wenn man einen Titel hätte mit einer Gewinnwarnung, weil man dann falsch reagieren würde.
An der Börse wird natürlich die Zukunft gehandelt. Eine weitere Komponente oder die dort einfließt bei der Bewertung, sind ja auch Trends. Mhm. Ich nenne es jetzt mal Trends, also die ihr ableiten wollt, um Entscheidungen zu treffen. Genau. Kannst du uns da mal so ein Beispiel nennen?
Ja. Also wir haben ja die Faktoren und wir haben Indikatoren, die diesen Faktoren unterliegen. Und die überprüfen natürlich permanent, ob sie noch sinnvoll sind, passen sie zu den Marktereignissen etc. Und jetzt ein ganz neues Indikatorbestandteil, den wir jetzt hier reingebaut haben, sind Kreditkartenumsätze. Und wir haben nämlich festgestellt, dass man mit Kreditkartenumsätzen gewisse Trends auch frühzeitig erkennen kann. Und wir schauen nach, was jetzt gerade momentan am Markt nachgefragt ist. Und da betrachte ich mir wirklich die Kreditkartenumsätzen von der Masse Mensch. Mhm. Und wenn die jetzt zum Beispiel irgendwie eine Hermes-Handtasche ganz toll finden, dann sehe ich, oh, da ist irgendwas im Busch. Mhm. Da scheint ja wirklich sehr viel Umsatz in diesem Unternehmen stattzufinden. Mhm. Oder wenn ich jetzt ein anderes Produkt vergleiche, was dann nicht solche hohen Umsatzzahlen hat, dann weiß ich ganz genau, ah, der Trend geht irgendwie momentan in diese Richtung, dass dann ein Produkt X oder Y bevorzugt wird. Mhm. Und das können wir mit diesen Kreditkartendaten perfekt dann ableiten. Mhm. Und es gab früher, ich weiß nicht, ob das auch schon mal geläufig irgendwie unter die Augen gekommen ist. Es gab doch früher auch die Situation, wo man dann ausgewertet hat, wie viele Leute auf einem Parkplatz stehen vor einer Shopping-Mall. Ja, das gab's, das waren mal so die Anfänge, um dann einfach mal so einen Trend zu erkennen. Aber das war natürlich dann zu unklar und zu unspezifisch. Aber diese Kreditkartenumsätze geben ein ganz klares Bild darüber, was ein Trend werden könnte. Und wir werten da Millionen von Daten aus. Und die geben dann Aufschluss über einen neuen Trend. Und das sind natürlich dann automatisch Sachen, die in unserem Bewertungsindikator dann Niederschlag finden und dann über die Gesamtattraktivität wieder dann Ausschlag geben.
Super interessant, weil ich frage mich halt, inwiefern ist das tatsächlich ausbeutbar in Rendite? Weil du hast ja als Fondsmanagerin die Information, ja okay, bei Hermes wird jetzt diese Birkin Bag vermehrt gekauft. Daraus leitest du dann ab, das ist so und so viel Umsatz dann im Jahr, vermutlich.
Ja.
Aber die Information steht ja auch deinen Konkurrenzfondsmanagerinnen und Fondsmanagern ja auch zur Verfügung, fließt in den Markt ein und ist dann ja wegarbitriert. Oder seid ihr da schlauer als andere?
Ich glaube, dass man eigentlich auf Basis dieser Daten, die wir sammeln, ein bisschen schneller eigentlich an die Informationen kommen, als der Markt es eigentlich hergibt. Weil du musst ja warten, bis dein Unternehmen dann auch die Daten veröffentlicht, innerhalb von Quartalsberichten etc. etc. Und wir haben die Informationen quasi schon vorab, weil wir wirklich die täglichen Kreditkarten auslesen und dann entsprechend interpretieren können.
Okay.
Und da sind wir, glaube ich, ein bisschen früher dann am Ball als vielleicht der Markt, würde ich behaupten.
Und ist das ein Modell, was jetzt vielleicht schon bei anderen Fondshäusern auch angewendet wird? Oder
das kann durchaus sein, dass es auch andere Fondshäuser anwenden. Also wir, wie gesagt, haben das ja sehr lange getestet. Wir nehmen nur Indikatoren auf, die auch wirklich dann eine gewisse getestete Historie aufweisen und sich auch als positiv dann ausgewiesen haben. Und insofern denke ich, dass wir da schon mit zu den Anfängern gehören. Nicht Anfänger in dem Sinne,
dass wir also anfangen mit den Daten.
Zu den Pionieren. Ja. Und es ist aber so, dass auch andere Fondshäuser durchaus auch natürlich dann KI-getriebene Daten auswerten. Aber ich denke mal, dass wir das wirklich sehr, sehr gut und sehr granular dann auch vollziehen.
Also das Beispiel ist super interessant. Jetzt haben wir, ne, du hast es ja gerade genannt, etwa 200 Titel in deinem Portfolio. Das sind ja nur Konsumgüterartikel, ne, die das betreffen würde. Wie sähe sowas aus bei einem anderen Unternehmen? Du hast ja auch viel Tech dabei, macht ein Viertel aus deines Portfolios. Du hast viel Finanztitel dabei. Was wären so Trends, die dort in die Bewertung der Aktie einfließen, die ihr ausbeutet?
Also das ist eher ein bisschen schwierig zu begutachten, weil diese Trends natürlich ganz anderen getriebenen Hintergrund haben. Also gerade bei Finanztiteln muss ich halt schauen, ob wirklich dann die Unternehmen auch tatsächlich gute Bilanzen ausweisen etc. Da kann man jetzt nicht unbedingt einen Trend ableiten, dass jetzt mehr Versicherungswerte gefragt sind oder mehr Kreditinstitute. Man muss einfach schauen, wie dann die anderen Faktoren dann sich daraus ableiten lassen. Sind sie positiv in Bezug auf Bewertung und dann auch Momentum? Und das reicht mir eigentlich schon. Und man ist ja dadurch, dass man die drei verschiedenen Faktoren hat und dann Aufschluss hat, wie positiv die im Gesamtergebnis dann sein können, dass es eine gute Aktie sein kann. Ja. Also da würde ich sagen, ist eine Trendablesung eher schwierig. Aber gerade bei diesen Kreditkartenauswertungen und Konsumgütern kann man das durchaus machen. Und das spielt ja auch in dem Tech-Bereich rein. Welche Produkte werden jetzt dann vermehrt gekauft? Also das ist jetzt nicht nur auf Handtaschen oder irgendwelche anderen Produkte bezogen, sondern überall, wo im Prinzip dann Produkte auch an den Markt geworfen werden, können wir dann eine Auswertung vornehmen.
Ja, ist natürlich auch sehr greifbar jetzt in dem Fall. Ne? Und deswegen, aber fand ich jetzt sehr interessant, so wie eine Trendableitung da jetzt für andere Industrien aussehen könnte. Wir haben schon drüber gesprochen, ihr habt einen ESG-Filter über über dem Portfolio liegen. Wie wird ausgewählt?
Wir haben verschiedene nachhaltige Kriterien hier berücksichtigt und wir wenden da die Kriterien des österreichischen Umweltzeichens ab. Das war eigentlich auch ursprünglich ein Kundenwunsch, der an uns herangetragen wurde. Deswegen kamen wir auf die Idee, das auch entsprechend auszugestalten in dem ETF. Das sind sehr viel umweltbezogene Kriterien. Die gehen auch in den Bereich der Menschenrechte. Und wir wenden auch noch einen Best-in-Class-Ansatz an und schließen kontroverse Aktivitäten aus. Und auch einfach dann Titel, die zum Beispiel auf dieser UN Global Compact-Liste stehen, also die wirklich ganz starke Kontroversen aufzeigen. Und wir möchten solche Titel einfach nicht im Portfolio halten. Deswegen dann auch die Motivation, hier einen ESG-Filter zu implementieren.
Gibt es vielleicht mal die Idee, dann trotzdem noch den ETF als konventionelles Portfolio aufzulegen? Oder gibt es da keine
Bestimmung? Nee, also wir haben auch sogar jetzt die Idee, im europäischen Kontext diesen ETF aufzulegen, der dann keine nachhaltigen Kriterien dezidiert dann implementiert, sondern sehr konventionell sein wird. Und wir sind ja, wir zählen ja zu den größten ETF-Anbietern weltweit. Und wir haben natürlich ganz viele Produkte, die auch im ETF-Bereich, die keine nachhaltigen Kriterien berücksichtigen, die auch Indizes replizieren. Also es ist nicht nur alles mit ESG ausgestattet. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele andere Möglichkeiten auch noch, die man haben.
Ja, ich würde gerne noch was Persönliches fragen. Und zwar, wie gesagt, wir haben ja immer diese Aktiv-Passiv-Diskussion.
Ja.
Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, 20 Jahre fast ein Prozentpunkt besser als MSCI World. Kannst du manchmal noch ruhig schlafen, oder ist der Druck dann so hoch, dass man sagt, ich muss ja den Markt ausperformen, sonst gibt es einen auf den Deckel vielleicht von Käuferinnen und Käufern des Portfolios.
Ja. Also diesen Druck habe ich nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass durch die Tatsache, dass wir halt diesen Multifaktor-Investment-Prozess anwenden, bin ich der Meinung, dass wir sehr systematisch Daten auswerten und ein gut breit diversifiziertes Portfolio gestalten können. Es ist natürlich keine Garantie dafür, dass wir ewig dann den Markt outperformen können. Mhm. Es hat sich jetzt in der letzten Zeit gezeigt, auch gerade seit Auflage des ETFs vor 5 Jahren, dass sich dieser Ansatz bewährt hat. Mhm. Ich empfinde keinen Druck, weil ich das niemals versprochen habe, 20 oder 30 Jahre lang einen Markt outzuperformen. Aber wir versuchen natürlich aufgrund unseres Absatzes möglichst eine positive Rendite für unsere Investoren zu erreichen. Und wenn es funktioniert, sind wir natürlich umso glücklicher.
Ja, schön. Ja. Gibt es denn auf der anderen Seite dann vielleicht Neid oder jemand, der dann Erfolg wünscht oder sagt, ja, Mensch, Manuela von Dittfurt, die hat es geschafft, 20 Jahre. Rückrechnung, klar, die schafft das. Das ist die Fondsmanagerin, die den Markt schlägt. Gibt es sowas?
Ja, also das wird ja mal ganz kontrovers diskutiert und ich erlebe auch sehr viele Kommentare, die sagen, ach, wir warten es erstmal ab. Ich betrachte das Interview, wir haben ja einen Teamansatz, ich beziehe das jetzt nicht nur auf mich, ob dann dieses Investmentteam in der Lage ist, dann wirklich grundsätzlich auch zu performen. Ich meine, diesen Anspruch können wir gar nicht versprechen. Mhm, und das ist einfach so. Und da ist es immer mit so ein bisschen Unkenrufen verbunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn doch ein Produkt gut läuft, ist es doch schön. Und wenn dann durch die Kombination dieses Multifaktor-Ansatzes inklusive ESG-Kriterien, was ja auch oft jetzt ein bisschen kritisiert wird, das dann auch noch funktioniert, umso besser. Und es gibt ja etliche Produkte am Markt. Und wenn jemand sich wirklich nur zufrieden gibt mit der Rendite des Indexes, ist es wunderbar. Es gibt etliche Produkte und Anlagestrategien, die darauf abzielen.
Ja, klar.
Und dann sollte der Investor auch wirklich diese Strategien dann in Betracht ziehen. Aber es gibt eben auch Investoren, die ein bisschen mehr Risiko nehmen und sagen, nein, ich finde aktives Management für mich sehr gut. Und ich möchte eben auch erleben, dass unter Umständen ein Portfolio-Manager einen Index outperformt. Er muss aber natürlich auch auf der anderen Seite damit rechnen, dass es dann auch Zeiten der Underperformance geben kann.
Ja.
Aber das hängt, wie gesagt, von der Risikoaversion des Investors ab. Aber es gibt für jeden, glaube ich, eine gute Strategie, in die er dann investieren kann.
Sehr versöhnliche Worte, finde ich klasse. Manuela von Dittfurt, vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch,
danke. Und ich hoffe auf eine Wiederholung.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Ja, liebe Extra ETF Community, das war's schon wieder für diese Woche. Zu Gast war Manuela von Dietfurt, Portfolio Managerin bei Invesco Quantitative Strategies. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, was ihr von Manuelas Thesen haltet, was ihr auch von aktiven ETFs haltet. Da bin ich sehr gespannt, denn es ist ja wirklich eine Frage, die die Community spaltet. Hat das noch was mit passivem Investieren zu tun? Da freue ich mich auf euer Feedback und ja, bis es soweit ist, wünsche ich euch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis zur nächsten Woche. Ciao.